ARD.
Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, die JustizreporterInnen. Hier am Mikrofon sind Max Bauer und Gigi Deppe. Hallo Gigi.
Hallo.
Das ist der beste Tag. Das wird Geschichte schreiben.
Das wird Geschichte schreiben. Das sagte mir die Schweizerin Ruth Sachser direkt nach der Verkündung des Klimaurteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Ruth Sachser ist eine ältere Schweizer Dame und sie ist Mitglied bei den Klimaseniorinnen, ein Schweizer Verein, der in dieser Woche ein Urteil des EGMR, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, erstritten hat, das von vielen schon als historisch bezeichnet wird. Die Klimaseniorinnen hatten in Straßburg geklagt, weil sie meinen, die Schweiz, sie tut zu wenig gegen die Folgen des Klimawandels. Diese Folgen würden vor allem in den heißen Sommern ältere Frauen gesundheitlich betreffen und, ganz wichtig, das Unterlassen der Schweizer Regierung, mehr für den Klimaschutz zu tun, das verletze ihre Menschenrechte aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Sie haben Recht bekommen in Straßburg in dieser Woche und mit in Straßburg war meine Kollegin Gigi Deppe. Wir waren dort vor Ort, haben über das Urteil für die ARD berichtet. Gigi, du warst ja schon sehr, sehr oft in Straßburg, hast schon sehr lange auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, diese ganze Menschenrechtskonstruktion, auch dieses besondere Gebäude dort besucht, berichtet. Wie hast du diese Situation bei dieser Klage, bei diesem besonderen Verfahren mit den vielen Schweizer Klimaseniorinnen und auch den anderen Klägern aus europäischen Ländern denn erlebt im Vergleich zu früher?
Also ich war ja schon bei den Verhandlungen einmal im März letzten Jahres bei den Klimaseniorinnen und dann im September bei den portugiesischen Jugendlichen, die geklagt haben. Und beides Mal war also die Schlange vor der Pforte extrem lang. Ja, es war ein großer Andrang. Es waren natürlich nicht alle über 2000 Klimaseniorinnen aus der Schweiz angereist, damals im März, aber ungefähr 200 waren, glaube ich, da. 80 wurden ins Gericht gelassen. Das war ein ganz buntes und ein fröhliches Bild. Das war sehr bemerkenswert. Auch die portugiesischen Jugendlichen, die ja durch eine NGO vertreten sind, waren munter dabei, haben Pressekonferenzen gegeben im September. Und also es war sehr viel los und das hat sich jetzt natürlich auch fortgesetzt bei der Urteilsverkündung. Es war vielleicht nicht so ein dichtes Gedränge, aber man merkte schon, die internationale Presse ist sehr wach, achtet sehr drauf, was da jetzt kommt. Es ist ein Thema, was alle interessiert und von daher war es wirklich ein echtes Erlebnis, da gewesen zu sein. Wie ging es dir?
Ja, also bei mir war es so, ich war ja wirklich persönlich zum ersten Mal dort vor Ort, sonst habe ich bisher die Urteile des Gerichtshofs nur aus der Ferne verfolgt, gelesen und dann darüber mir Gedanken gemacht. Aber auch dieses Gebäude zu sehen, diese irgendwie postmoderne UFO-Architektur und dann kommt man da rein in diesen großen Saal, alles ist voll von Leuten, die sind aufgeregt. Das war auch im Gerichtssaal selber so, es war proppevoll, muss man sagen. Ich habe keinen Platz mehr bekommen, ich musste mich hinten an die Wand stellen, habe dann beobachtet, wer so da ist. Ich habe dann Greta Thunberg gesehen, die Klimaaktivistin, die sich dann in eine Reihe gesetzt hat. Es waren eben diese vielen Schweizerinnen dort, etwas ältere Damen. Und ich fand das sehr bemerkenswert, auch wie die aufgetreten sind. Die haben vorher auch mit einem gesprochen, haben ein bisschen erklärt, warum sie das machen, warum sie sich da so engagieren. Und ich fand das so interessant, dieses extreme Engagement der älteren Damen, aber auch so ihr Auftreten. Die waren alle irgendwie ja schon eher bürgerlich gekleidet, kamen so ein bisschen daher wie distinguierte Damen, haben sich auch sehr gut ausdrücken können, haben meistens natürlich als Schweizerinnen auch mehrsprachig sich bewegt, Französisch gesprochen oder natürlich Englisch gesprochen. Es war wirklich so eine sehr interessante Atmosphäre, dass man gemerkt hat, das ist jetzt sozusagen nicht der Aktivismus auf der Straße, der laut brüllt, sondern der in sehr irgendwie feinem Ton da sehr ernste Anliegen irgendwie formuliert. Das fand ich doch als Ganzes sehr bemerkenswert. Ich fand es dann im Gerichtshof ein bisschen schwierig, die Urteilsverkündung am Anfang sofort zu verstehen. Da hat dann die irische Präsidentin vorgetragen, das Urteil verkündet. Sie hat das sehr knapp gemacht im Ganzen. Ich glaube, ein bisschen ausführlicher als sonst, aber doch im Ganzen sehr knapp, hat die einzelnen Punkte vorgetragen. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich es nicht ganz verstanden, denn die Klagen der Individuen, die wurden ja alle abgewiesen.
Die einzelnen Schweizerinnen haben nicht gewonnen.
Die einzelnen Schweizerinnen, aber auch die portugiesischen Jugendlichen. Das heißt, jeder, der als Individuum geklagt hat in diesen Klimasachen, hat verloren. Aber dann kam plötzlich raus, der Verein Der Verein konnte sich auf Menschenrechte berufen und hat gewonnen. Und das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden, muss ich sagen, auch juristisch nicht verstanden, musste da sehr schnell mir irgendwie ein Urteil bilden. Wir haben ja dann auch gesprochen und wir hatten das Glück, ich habe dann im Gedränge draußen im Foyer Professor Gerd Winter getroffen. Er ist emeritierter Professor für Rechtswissenschaften an der Uni Bremen und er hat mir dann direkt nach der Urteilsverkündung sehr wichtige Informationen gegeben, das Urteil erklärt, sodass ich es dann in groben Zügen verstanden habe. Und wir haben jetzt in unserem Podcast eben hier die Gelegenheit, nochmal zu sprechen mit Gerd Winter, emeritierter Professor von der Universität Bremen. Guten Tag, Herr Winter.
Guten Tag, Herr Bauer.
Ja, Herr Winter, es waren ja 3 Klimaklagen, über die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte am 9. April entschieden hat. Fangen wir mal an mit einer, die sehr spektakulär war, nämlich die Klage von 6 portugiesischen Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen. Sie haben ohne vorher in irgendeinem Mitgliedstaat der Menschenrechtskonvention den Rechtsweg zu bestreiten, 32 europäische Staaten verklagt. Worauf haben Sie sich gestützt bei Ihrer Klage?
Also sie hatten gehofft, direkt zum Europäischen Gerichtshof in Straßburg zu gehen, um zu vermeiden, dass sie gegen alle beklagten Staaten einzeln vorgehen müssen. Sie hatten gehofft, dass das Gericht dann sagt, das ist unverhältnismäßig, langwierig und schwierig. Aber das Gericht hat die Klage abgewiesen mit einem Argument, das sich auf die Hoheitsgewalt der beklagten Staaten bezieht. Nach der Menschenrechtskonvention gelten die Grundrechte der Staaten, die nach Portugal emittieren, nur insoweit, wie diese anderen Staaten in Portugal, also dem Sitz der Kläger, Hoheitsgewalt ausüben. Und das ist nicht der Fall. Der Gerichtshof hat zwar ausnahmsweise davon abgesehen, dass die Grundrechte sich beschränken auf die eigene Hoheitsgewalt, das eigene Territorium, in 2 Ausnahmesituationen, die es aber für diesen Fall nicht akzeptiert.
Also man kann sagen, Sie sind eigentlich aus 2 Gründen gescheitert. Sie haben das Problem mit der Hoheitsgewalt gesehen, die Richterinnen und Richter, und Sie haben auch gesagt, ihr habt den Rechtsweg nicht erschöpft. Das war ja eigentlich absehbar, oder? Wie sehen Sie das?
Nicht ganz absehbar, weil eigentlich weltweit darüber diskutiert wird, ob nicht die Grundrechte einzelner Staaten sich auch in das Ausland erstrecken. Also dass die Staaten dafür gerade stehen müssen, wenn sie Treibhausgase emittieren und damit Bewohner anderer Staaten belasten. Das Gericht hat diesen Weg nicht mitgemacht, weil es befürchtet, dass dann Milliarden Menschen kommen und klagen. Die Frage der Erschöpfung des Rechtsweges schließt sich daran an. Das Gericht hat dann gesagt, ihr könnt eigentlich nur in Portugal gegen euren eigenen Staat klagen. Und da steht aber genügend nationaler Rechtsschutz zur Verfügung. Den hättet ihr vorher beschreiten müssen. In Portugal ist die Klagebefugnis sogar sehr weit gezogen. Es gibt hier sogar die Popularklage da. Aber das haben sie nicht gemacht, weil sie eben nicht nur Reduktionsmaßnahmen von Portugal haben wollten, das ist ja nur ein ganz geringfügiger Beitrag, sondern eben verschiedene Staaten sonst, auch die großen Mitgliedstaaten in Europa.
Man kann sich ja eben fragen, Herr Winter, Klimawandel ist wirklich ein globales Phänomen und die Treibhausgase kommen auch überall her. Warum ist gerade nicht in dem Bereich es so, dass der Menschenrechtsschutz hier auch sozusagen den Schutz gegen andere Staaten vermittelt? Das heißt, man müsste da in Zukunft einfach wirklich auf die internationale Zusammenarbeit setzen, auf völkerrechtliche Verträge. Also menschenrechtlich kommt man da erstmal nicht weiter nach dem Urteil.
Nicht nach dem Urteil, aber andere Gerichte sehen das durchaus anders. Also das Bundesverfassungsgericht hat durchaus anerkannt, dass die Bundesrepublik auch für Schäden verantwortlich ist, die durch deutsche Emissionen im Ausland verursacht werden. Es gab da Beschwerdeführer aus Nepal und Bangladesch, die wurden in den Schutzbereich der deutschen Grundrechte mit hineingezogen. Das Gericht hat allerdings dann doch ein bisschen die Sache offen gelassen und noch nicht durchentschieden. Es hat also gesagt, selbst wenn wir das anerkennen, sind die im Ausland Lebenden doch nicht so betroffen, weil es Anpassungsmaßnahmen gibt, die ihre Situation vielleicht erleichtern?
Jetzt haben ja die Schweizerinnen, also die sogenannten Klimaseniorinnen, die hatten ja nun Erfolg. Hat Sie das überrascht?
Nicht wirklich. Mich hat die Sache selber nicht überrascht, weil die Schweiz wirklich sehr wenig getan hat in ihrer Klimapolitik. Mich hat überrascht, dass das Gericht die Verbandsklage zugelassen hat. Es war von vornherein immer schon problematisch, ob die älteren Damen, die da geklagt haben, wirklich ausreichend individuell und schwer vom Klimawandel betroffen sind. Das ist eine Voraussetzung für den Rechtsschutz auf europäischer Ebene, auf der Ebene der EMRK. Und die Damen waren eigentlich individuell nicht wirklich schwer und persönlich betroffen. Insofern war es eigentlich zu erwarten, dass das Gericht für die einzelnen Klägerinnen die Zulässigkeit verneint. Dass das Gericht dann aber eine Verbandsklage anerkannt hat, ist ein gewaltiger Schritt. Es hatte in vorherigen Urteilen schon mal angedeutet, dass vielleicht hier und da mal eine Verbandsklage zugelassen werden muss. Aber hier ist es sozusagen ein Aplomb, dass das Gericht hier gesagt hat, jawohl, wir akzeptieren eine Verbandsklage. Es ist zwar jetzt erst noch mal beschränkt auf Klimaschutzfragen und es werden sich jetzt viele Juristinnen und Juristen Gedanken machen, ob das übertragbar ist auf weitere Politikbereiche. Aber das Argument ist eigentlich zwingend. Das Gericht hat gesagt, Klimawandel ist eine sehr komplexe Angelegenheit, was die Ursachen angeht, was die Folgen angeht, was die erforderlichen Regelungen angeht. Das ist eine große Vielfalt von Gesichtspunkten und die kann man jetzt prozessual nur erfassen, wenn man nicht von einzelnen Klägern ausgeht, sondern wenn das hier dahinterstehende Allgemeininteresse durch einen Verband repräsentiert wird.
Herr Winter, lassen Sie uns bei diesen Verbandsklagen noch mal kurz bleiben. Ich finde das wahnsinnig interessant. Das heißt, man kann sich als Kollektiv zusammentun und für besseren Klimaschutz klagen. Vielleicht auch ein Zeichen für andere Vereine, Klimavereine in Europa. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich möchte so einen Klimaverein gründen. Welche Anforderungen sind jetzt an einen solchen Klimaverein, der dann auch klagen kann, mit einer Verbandsklage in Straßburg gestellt? Da hat das Gericht ja gewisse Vorgaben gemacht.
Ja, es hat drei Vorgaben gemacht. Es hat gesagt, Klimaschutz muss zum Ziel, satzungsmäßigen Ziel gehören. Die Organisation muss rechtlich gestützt sein. Also das würde praktisch bedeuten, sie muss angemeldet sein und über Zeit existiert haben. Und sie muss so aufgebaut sein, dass sie Interessen Betroffener vertreten kann. Nicht ganz klar ist, ob es hier nur um Interessen der Mitglieder geht oder auch um Interessen von Nichtmitgliedern. Man kann gewisse Passagen des Urteils durchaus so lesen, dass der Verband auch sonstige Interessen, also nicht nur Mitgliederinteressen, vertreten kann. Man muss aber sehen, diese Wende betrifft jetzt einmal nur den Zugang zum Gerichtshof für Menschenrechte. Damit ist noch nicht gesagt, dass auf nationaler Ebene die Verbandsklage zugelassen werden muss. Das Gericht macht zwar auch dazu Ausführungen, legt sich aber da nicht fest. Es rügt die Schweizer Gerichte nur im Hinblick darauf, dass sie sich keine ausreichenden Gedanken gemacht haben darüber, ob im Klimaschutzbereich eine Verbandsklage zugelassen werden muss oder nicht. Es war also mehr eine Rüge, ihr hättet darüber genauer nachdenken müssen. Es gibt aber andere Rechtsordnungen, in denen die Verbandsklage durchaus zugelassen ist und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union gehören dazu. Da gilt der Grundsatz des Verbandsklagen in verschiedenen Bereichen, aber man kann auch dazu den Klimaschutz rechnen, zugelassen werden müssen. Und in Deutschland ist es zum Beispiel auch der Fall.
Herr Winter, ich habe jetzt direkt nach dem Urteil ein bisschen das Problem gehabt, ich habe das nicht gleich verstanden, dass sozusagen die Einzelklagen, also auch die Einzelklagen der Klimaseniorinnen abgewiesen wurden. Da sagen Sie jetzt, die waren nicht weitgehend genug betroffen sozusagen von dem Nichthandeln der Schweiz in Sachen Klimaschutz. Aber auf der anderen Seite ist sozusagen die Klage des Verbandes durchgegangen. Wie kann man so ein bisschen diesen Widerspruch erklären? Der Verband darf klagen und ist auch verletzt sozusagen in den Menschenrechten, die einzelnen klagenden Klimaseniorinnen aber nicht. Wie kann man das erklären?
Also in diesem Fall ist die Unzulässigkeit der Einzelklagen sehr stark damit verbunden, dass die älteren Damen wirklich individuell nicht als schwer betroffen galten. Man hätte aber durchaus andere Kläger finden können, die deutlicher und schwerer betroffen sind. Ich habe ja mit meiner Kollegin Frau Verheyen eine Klage zu den europäischen Gerichten gebracht, also der Europäischen Union. Und da hatten wir sehr sorgfältig Kontakt und erfolgreichen Kontakt mit Betroffenen, also Landwirten aus Portugal, die vor einer Wüstenbildung stehen, aus Südfrankreich, aus Fidschi, aus Kenia, aus Nordschweden, Rentierhalter, aus den Alpen und so weiter. Also Menschen, die individuell wirklich existenziell betroffen waren. Und für solche Menschen gilt es weiter, dass der Weg zu dem Straßburger Gericht offen steht. Das Kriterium ist da der Opferstatus. Sie müssen individuell Opfer von Unterlassungen oder Maßnahmen von Staaten sein. Insofern handelt es sich hier eher um eine Frage der einzelnen Klägerinnen, nicht prinzipiell um die Abschaffung des individuellen Rechtsschutzes.
Wann ist es einem Staat zurechenbar, dass er nichts gemacht hat, dass eine konkrete Handlungspflicht für den Staat besteht?
Also aus dem Grundrecht ergibt sich zunächst mal überhaupt diese Handlungspflicht. Man sagt, der Gesundheitsschutz oder der Schutz des privaten Lebensraumes ist eben garantiert durch das Menschenrecht und dafür steht der Staat dann gerade. Das ist die Basis. Und jetzt ist nur die Frage, für welchen Anteil. Also ein einzelner Staat kann ja nicht die Verantwortung für die Emissionen der Welt übernehmen. Welches ist der Anteil des Staates? Und da bringt das Gericht den sogenannten Budget-Ansatz ins Spiel. Das heißt, man kann aus den Obergrenzen, und da befürwortet es die Grenze von 1,5 Grad, ableiten, welches Emissionsbudget der Welt innerhalb eines Zeitraums, den man bestimmen muss, und meistens wird 2020 genommen als Startpunkt, wie viele Emissionen die Welt noch vornehmen darf. Und dieses Gesamtbudget der Welt wird dann heruntergerechnet auf die einzelnen Staaten. Und das Gericht hat da Sympathie mit dem Ansatz pro Kopf, equal per capita. Das heißt also, jeder Staat kriegt daraus so viel, wie viel Prozent seine Bevölkerung, seine Weltbevölkerung ausmacht. Und diese Berechnung eines Schweizer Anteils, sagt das Gericht, hat die Schweiz unterlassen. Es gehört zur Schutzpflicht, dass man sich selber als Staat damit befasst, was der eigene Anteil an den Weltemissionen ist. Und es gab dort Berechnungen seitens der Kläger, dass den und gestützt auf IPCC-Berechnungen, dass der Schweiz nur noch 2020 0,44 Gigatonnen zur Verfügung stehen. Und die sind sehr schnell verbraucht, nämlich 2034, wenn man die Ziele der Schweiz zugrunde legt, und die bestehen darin, bis 2030 nur eine Reduktion von 35% bezogen auf 1990 vorzunehmen. Also dies ist so die Art der Anreicherung der Schutzpflicht eines Staates. Daneben gibt es weitere Anforderungen. Also der Staat muss nicht nur sich sein eigenes Budget ausrechnen, sondern er muss auch Maßnahmen treffen. Er muss sozusagen tun, was er kann, um seine Emissionen zu vermindern. Und dies entspricht also dem normalen Zugang immer bei Umweltrechtsfällen des Gerichtshofs für Menschenrechte, dass er die Maßnahmen jeweils der beklagten Staaten durchgeht. Was habt ihr getan? Welche rechtlichen Vorschriften sind eingeführt worden? Wie weit ist die Implementation beobachtet worden? Ist bei der Vornahme der Maßnahmen die Öffentlichkeit beteiligt worden und so weiter? Das sind alles Vorgaben, die das Gericht abprüft und auch auf die Schweiz anwendet und sagt, da ist nicht genug geschehen. Es gibt zwar ein klimabezogenes Gesetz, aber das lässt die Maßnahmen völlig offen und sagt, ja, zu gegebener Zeit werden wir das konkretisieren. Das ist alles viel zu wenig. Und die festgeschriebenen Ziele, die in dem älteren Klimagesetz enthalten sind, sind sowieso viel zu gering. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, aber 20% bis 2030 oder so ähnlich. Also längst zu wenig, wenn Sie vergleichen damit, die europäische Reduktionsquote ist 55%. Bis 2030, die deutsche Quote ist 65%, Also das ist für einen reichen Staat wie die Schweiz eigentlich richtig peinlich.
Herr Winter, ich habe da gleich eine Nachfrage bei diesem Punkt, weil uns als JournalistInnen haben ja sehr viele Leute direkt nach der Urteilsverkündung gleich gefragt, was bedeutet das jetzt konkret? Was muss die Schweiz wirklich an Maßnahmen umsetzen? Ich gebe die Frage einfach mal an Sie weiter, denn es gibt im Hintergrund ja auch oft Kritik, habe ich gerade auch wieder heute gelesen, von einem Ihrer Kollegen an Klimaklagen, dass das im Grunde so eine Art Homöopathie wäre in der Klimapolitik. Das heißt, dass die Vorgaben einfach viel zu abstrakt sind und am Ende kommt dann konkret nichts bei rum. Was kommt jetzt bei dieser Klage ganz konkret in Bezug auf die Schweiz rum?
Also der Kollege, dessen Beitrag habe ich auch gelesen, der hat ein falsches Beispiel genommen. Er redet da von den Globuli. Mein Beispiel wäre, wenn Sie ein Kind haben, das möchte auf ein komplexes, gefährliches Klettergerüst aufsteigen. Sollen Sie dann vorher ihm erklären, das ist gefährlich, mach das und das, sichere dich ab? Oder lassen Sie das und lassen das Kind die Erfahrung machen, dass es abstürzt? In der Situation sind wir eigentlich. Und meiner Meinung nach sind die Gerichte weder Instanzen, die reine Symbolpolitik machen, noch Instanzen, die wirklich effektive Handlungsmacht haben. Aber sie, also jedenfalls die Verfassungsgerichtsbarkeit, ist ein Vehikel, das den politischen Diskurs über die Klimapolitik fachlich und rechtlich konsolidiert, also einen wichtigen Beitrag leistet. Wenn wir gar nicht mehr an dem Diskurs interessiert sind und von vornherein populistisch argumentieren, sind die Gerichte natürlich draußen vor. Aber sie sind eine Instanz, weil sie auch relativ unabhängig sind, frei von Interessenkämpfen und Meinungsauseinandersetzungen, Ideologien, sind sie in der Lage, einen fachlichen Beitrag zu leisten zu einer vernünftigen und rationalen Klimapolitik.
Ich könnte noch mal einhaken, Professor Winter, nämlich es gibt ja genau an diesem Punkt, Sie sagen jetzt, okay, das Gericht macht Vorgaben, es formuliert auch Schutzpflichten, das ist was relativ Deutliches schon juristisch und jetzt ist sozusagen die Politik am Zug. Der Ball liegt dann im Spielfeld der Politik und jetzt gibt es ja gerade von der Seite auch Kritik, dass man sagt, Moment mal, wenn das wirklich eine Sache der Politik ist, Klimaschutz zu betreiben, dann geben die Gerichte vielleicht andersrum zu viel vor. Das Ganze wird sozusagen zu justizmäßig, da wird was verschoben in einen anderen Bereich und eigentlich müsste die Politik daran, die Gerichte werden zu mächtig. Was sagen Sie gegen so einen Einwand?
Das Gericht hat gar keine präzisen Vorgaben gemacht, ebenso wenig wie auch das Bundesverfassungsgericht damals, sondern den Ball der Politik wieder zurückgeschoben, aber bestimmte Grundsätze ausgesprochen. Man könnte auch umgekehrt sagen, so wie ihr gehandelt habt, so geht es jedenfalls nicht. Macht euch bessere Gedanken. Ihr habt nichts gesagt über euer eigenes Budget, ihr habt das nicht berechnet, ihr müsst es berechnen. Wir machen aber keine Vorgabe, wie genau dieses Budget zu bestimmen ist. Das Gericht sagt nicht, ihr müsst also bis 2030 60% Reduktion vorschreiben. Das macht es nicht. Es sagt nur, ihr müsst aber eine Berechnung anstellen und für unsere Verhältnisse wäre zum Beispiel Pro-Kopf-Berechnung in Ordnung, aber das ist keine Vorgabe. Es gibt auch andere Kriterien, ja, zum Beispiel Fähigkeit, ökonomische und technische Fähigkeit eines Staates und dergleichen. Nun gibt es allerdings bei den Kritikern eine Situation der Unangreifbarkeit, weil sie sagen einerseits, die Gerichte gehen zu weit und sie sagen andererseits, die Gerichte bewirken nichts. Man kann darauf nur antworten, die Gerichte gehen nicht so weit, wie immer unterstellt wird. Der Kollege spricht immer von Weltrettung durch Gerichte. Das ist nicht der Fall. Die Gerichte halten sich zurück. Sie haben eher einen Negativansatz, dass sie den Staaten vorhalten, wie weit sie sich neue Gedanken machen müssen. Dann könnte man sagen, ja gut, aber dann bewirkt das ja überhaupt nichts.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja. Herr Winter. Vielleicht weckt das Urteil des EGMR vielleicht doch zu große Hoffnungen, weil die Umsetzung der Schutzpflichten eben doch eine Sache der Politik bleiben muss.
Ja, aber man kann natürlich die Anforderungen mäßig, aber doch deutlich formulieren. Und dazu gehört zum Beispiel, dass, wie ich jetzt verschiedentlich gesagt habe, dass das Gericht, dass der Staat selbst eine Budgetrechnung anstellt und dass die Gesetzgebung ein Maßnahmenbündel enthalten müssen und dass man nicht einfach sagen kann, wir werden das dann Beigner zu gegebener Zeit exekutiv auffüllen. Also das sind solche Vorgaben. Auch die Vorgabe, dass die Umsetzung überwacht werden muss. Das sind alles Vorgaben, die doch gewisse Effekte haben. Und wenn jetzt gesagt wird, das hat doch überhaupt keinen Effekt, kann man nur entgegenhalten, Gerichte haben bereits Effekte erzielt. Das Bundesverfassungsgericht hat bewirkt, dass der Gesetzgeber sich schnell hingesetzt hat und das Ziel von Reduktionsziel von 55 auf 65% reduziert hat. Und der Gesetzgeber hat auch die jeweils den einzelnen Emissionsquellen zugewiesenen Emissionsquoten reduziert. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, aber jetzt kommt Minister Wissing und will für den Verkehrsbereich sein Budget nicht mehr einhalten und will das flexibilisieren. Gut, sowas findet im politischen Raum statt. Da kann man wirklich sagen, da können die Gerichte dann auch nicht viel machen, jedenfalls nicht die Verfassungsgerichte. Aber wir leben in einer unvollkommenen Gesellschaft. Ja, die hat verschiedene Institutionen und die Gerichte können und wollen auch nicht die einzelnen Maßnahmen vorschreiben. Trotzdem ist es aber wichtig, dass sie einen Beitrag leisten, dass sie Steuerungsformen vorgeben, ohne sie hinfällig auszufüllen.
Herr Winter, vielleicht zum Schluss unseres Gesprächs nochmal ein bisschen Blick in die Zukunft, Ausblick nach vorne. Wir haben jetzt vielfach gehört, dass das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg als historisch bewertet wurde. Vielleicht nochmal zu Ihrer Einschätzung. Was sind vielleicht die Langfristfolgen dieses Urteils? Man denkt ja auch viel darüber nach, zum Beispiel, dass Einzelne nicht nur Staaten verklagen auf besseren Klimaschutz, sondern dass auch vielleicht Unternehmen mehr in die Pflicht genommen werden. Hat das Urteil auch da vielleicht eine Langfristwirkung oder wie sehen Sie sozusagen dieses Urteil im Gesamtzusammenhang Klagen auf besseren Klimaschutz?
Also zunächst mal hat dieses Urteil weltweite Bedeutung. Es gibt ohnehin einen weltweiten Diskurs der Gerichte, die sich gegenseitig beobachten und Argumente rekonstruieren, übernehmen oder auch nicht übernehmen. Ein gutes Beispiel ist das Verfassungsgericht Südkoreas, das einen ähnlichen Fall jetzt anhängig hat wie den beim Bundesverfassungsgericht und die haben geradezu das Verfahren gestoppt, um zu warten darauf, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilt. Und für die wird es sehr wichtig sein, zu sehen, die Sache mit der Verbandsklage, aber auch die Frage der Ausfüllung der Schutzpflichten. Ja, dass also eine Budgetrechnung angestellt werden muss, ist etwas, was das Gericht in Südkorea wahrscheinlich sehr interessiert betrachten wird. Und dann die Auffüllung der verschiedenen Handlungspflichten, die ich vorhin aufgezeigt habe. Also weltweit hat dieses Urteil eine Bedeutung. Was jetzt die Dramatik angeht, bin ich ein bisschen zurückhaltend. Also es bleibt dabei, dass die einzelnen Kläger und Klägerinnen persönlich erheblich betroffen sein müssen. Das Gericht ist aber etwas großzügiger als der Europäische Gerichtshof der Europäischen Union, der eine sehr strenge Zulässigkeitsregel betreibt, die sogenannte Plaumann-Formel. Also da muss man exzeptionell anders als alle anderen betroffen sein. So weit geht der Gerichtshof nicht. Aber es bleibt dabei, die Individuen müssen wirklich als Individuen Opfer sein. Und zur Zulassung der Verbandsklage ist das auch nicht so spektakulär. Wir haben die Verbandsklage in verschiedenen Staaten bereits. Der Fortschritt liegt in der Anhebung der Verbandsklage auf die Verfassungsebene, auf die Ebene der Grundrechte. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch noch nicht mitgemacht. Das hat der Europäische Gerichtshof bisher auch noch nur in sehr zarten Anfängen mitgemacht. Also das ist durchaus ein Fortschritt für Verbandsklagen auf der Verfassungsebene, also auf der höheren politischen Ebene. Ja, was jetzt die Bedeutung für diese sogenannten horizontalen zivilrechtlichen Klagen angeht, das hängt jetzt sehr davon ab, welche Zivilrechtsnorm in Anspruch genommen wird. In Holland, in dem Shell-Urteil, wurde die Grundrechtsargumentation eingefiltert in die Handlungspflichten von Unternehmen. Also die im Verkehr erforderliche Sorgfalt ist so eine Anforderung. Die haben wir auch im Bereich der Haftung für unerlaubte Handlungen. also die Fahrlässigkeit, ja, oder an der Rechtswidrigkeit kann man das auch festmachen, eine Grundrechtsargumentation da einführen und sagen, wenn ihr die grundsätzlichen Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs nicht beachtet, dann ist das etwas, was für die Definition von Handlungspflichten im Zivilrechtsbereich von Bedeutung ist. Aber das wird man sehen müssen. Die Gerichte werden sich damit auseinandersetzen müssen. Das ist doch eine Einwirkung des Verfassungsrechts auf zivilrechtliche Auseinandersetzungen gibt.
Ein wichtiges Urteil für den Klimaschutz. Gerd Winter war das, emeritierter Professor an der Universität Bremen, und er hat uns das wichtige Urteil aus Straßburg erklärt, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Sachen Klimaschutz. Herr Winter, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.
Ja, soweit Gerd Winter, emeritierter Professor für Rechtswissenschaften an der Uni Bremen. Er hat uns dieses wichtige, dieses historische Urteil aus Straßburg zu den Klimaklagen erklärt. Ja, Gigi, nochmal vielleicht als Zusammenfassung dieses Tags in Straßburg, den wir da zusammen erlebt haben. Wir sind ja nach der Urteilsverkündung, nachdem wir unsere ersten Schalten mit den ARD-Wellen hatten, zurückgefahren hier ins Studio nach Karlsruhe. Ich bin gefahren, du hast dich auf den Rücksitz gesetzt und auch schon mal deinen Kommentar für die ARD in den Computer getippt, gleich hinten auf dem Rücksitz. Ich würde dich jetzt mal fragen, wie ist denn dein Fazit wirklich ausgefallen? Wie würdest du dieses Urteil aus Straßburg einschätzen?
Also, du hast es ja am Anfang schon gesagt, es wurde tatsächlich direkt nach der Verkündung das Wörtchen historisch in den Mund genommen. Ja, und zwar nicht nur auf Deutsch, sondern auch englische Beobachter, englischsprachige, historical, historique. Ja, also das kam überall vor bei den Journalisten, die da zugehört haben. Und ich glaube, das ist eine Beurteilung, die wirklich stimmt. Also wir kennen ja schon spektakuläre Urteile. Wir wissen, welchen Wirbel das Bundesverfassungsgericht 2021 mit seinem Klimabeschluss gemacht hat. Wir wissen die Shell-Klage in den Niederlanden, das Urteil, dass Shell wirklich was tun muss, hat auch große Aufmerksamkeit bekommen. Aber jetzt ist eben die Besonderheit, dass für 46 Staaten in ganz Europa Leitlinien festgelegt sind. Also der Gerichtshof sagt zum einen ganz klipp und klar, der Klimawandel ist eine Tatsache. Ja, wir haben wieder ein Gericht, das das wie ein Staatsnotar festlegt und sagt, ja, das stimmt, da gibt's ein Problem. Und sie sagen auch, der Klimawandel ist eine echte Bedrohung für die Menschenrechte. Menschen können klagen und vor Gericht von ihren Regierungen verlangen, dass sie gegensteuern. Also sie geben sich nicht damit zufrieden, dass vielleicht irgendwie politisch mal irgendwas gemacht wird, sondern sie sagen, ja, es muss konkret sein, es muss quantifizierbar sein und es muss zügig gehandelt werden. Und man kann da jetzt ein gewisses Pathos empfinden bei der Verkündung dieses Urteils. Also der Gerichtshof sagt, es handelt sich um ein gemeinsames Anliegen der Menschheit. Ich will das jetzt gar nicht veralbern. Also Sie haben ja recht, aber es ist bedeutsam, das merkt man. Man merkt auch, das war übrigens schon der frühere Präsident, hat in einer Jahrespressekonferenz darauf hingewiesen, als es alles losging, ja, zu Corona-Zeiten, hat er gesagt, hier ist ein ganz wichtiges Verfahren. Und das hat sich durchgezogen, es hat sich jetzt auch gezeigt. Die Richterinnen und Richter halten dieses Thema für wirklich sehr, sehr wichtig. Und für uns ist jetzt natürlich besonders interessant, dass es nicht nur allgemein politisch irgendwie wichtig ist, sondern dass es juristisch aufgeladen wird. Also sie sagen, jeder Mensch kann in seinen Rechten davon betroffen sein. Also soll heißen, wenn das Klima menschenfeindlich ist, dann lässt sich vieles, was in der Menschenrechtskonvention garantiert ist, einfach gar nicht mehr umsetzen. Ja? Dann nützt uns die Menschenrechtskonvention nichts mehr. Also wenn gerade Ältere zum Beispiel angesichts der Hitze um ihr Leben fürchten müssen, dann ist das Recht auf Leben, Artikel 2, wertlos. Ja? Also es ist nicht nur Sache der Regierung, politisch für mehr Klimaschutz zu sorgen, sondern das Recht ist einklagbar. Und das ist wirklich eine wichtige internationale Feststellung. Und dann ist es so, glaube ich, dass es wirklich ein bedeutsames Urteil ist, weil ich denke schon, es wird in den nächsten Jahren Folgen haben. Also es ist jetzt eigentlich ja nur erst einmal die Schweiz verurteilt, aber ich bin mir sicher, dass schon heute Klimaaktivisten aus eben diesen 46 Mitgliedstaaten überlegen, wie gehen wir vor. Wir wissen, es gibt jetzt diese Verbandsklage, das ist eine Möglichkeit. Wir müssen zwar vorher in unserem eigenen Mitgliedsland erstmal aktiv werden, müssen da was tun, müssen durch die Instanzen ziehen. Das verlangt der Gerichtshof in Straßburg. Das machen die mit Sicherheit und wahrscheinlich oder gut möglich, dass sie eben scheitern in ihren eigenen Ländern und dann eben nach Straßburg gehen können. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Faktor, das steht jetzt im Raum. Das ist ein psychologischer Druck auf die Regierung. Und deswegen vermute ich schon, dass einiges in Bewegung kommt. Es ist auch, Herr Winter hat das gesagt, eine Direktive, die andere Gerichte inspiriert. Sicherlich nicht nur in Europa, sondern eben, wie er sagt, in Südkorea oder aber auch in den USA und in Kanada. Und jetzt ist konkret natürlich die Sache die, dass der EGMR, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, jetzt keine eigenen Vollstreckungsmöglichkeiten hat. Also er kann keinen Gerichtsvollzieher losschicken. Ja, das lernt man ja, wenn man Jura studiert, dass das irgendwie nett ist, aber ein bisschen ein Problem. Es soll berücksichtigt werden, heißt es ja in Deutschland, was da in Straßburg entschieden wird.
Wobei das ja bei allen Menschenrechtsklagen eigentlich so ist. Das ist jetzt nicht was Besonderes bei Klimaklagen, muss man sagen.
Nein, es ist nur so, dass man eben sagt, naja, es war jetzt ein schönes Klimaurteil, aber hübsch, aber was soll's, ja, so homöopathisch, wie jetzt dieser eine Kommentator schreibt. Aber man sieht eben, und ich glaube, dass der Gerichtshof da durchaus eine gewisse Praxis entwickelt hat. Ich will es mal so nennen, das ist eine Taktik der zermürbenden Höflichkeit. Also nach dem Motto, wir erinnern euch immer wieder, ihr habt das noch nicht umgesetzt. Wir erinnern euch. Und das hat eine gewisse Prangerwirkung. Ja, da haben natürlich Staaten wie die Türkei oder Russland in der Vergangenheit gesagt, was juckt mich das? Trotzdem, das hat durchaus international eine Wirkung. Und das würde ich nicht unterschätzen. Also zum einen, dass die Vereinigungen konkret handeln können und dass es einfach eine Atmosphäre gibt. Was ist jetzt angesagt? Was muss passieren? Wir geben euch die Leitlinien vor.
Taktik der zermürbenden Höflichkeit, das gefällt mir gut. Vielen Dank, Shishi, für deine Einschätzung. Ja, und das war ja auch schon unser Podcast zu dem, ja, man kann schon sagen, historischen Klimaurteil aus Straßburg vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wenn euch unser Podcast gefallen hat oder natürlich noch viel besser, wenn ihr Kritik habt oder Anregungen oder auch einfach Fragen, die ihr uns schreiben wollt, dann schreibt uns jederzeit an die E-Mail-Adresse justizreporterinnen@swr.de, also zusammengeschrieben justizreporterinnen@swr.de. Hier am Mikrofon waren Max Bauer und Shishi Deppe. Ich sage vielen Dank, Shishi.
Ja, danke an dich.
Und bis bald und vielen Dank fürs Zuhören.
Immer Bio sein und wann ist konventionell sogar besser?
Welche Kuhmilch kann ich mit gutem Gewissen kaufen?
Ziemlich viel steht auf der Fleischverpackung, Stichwort Tierwohl-Labels. Wie geht's den Tieren wirklich?
Also jede Menge Fragen für Neugierige und Wissbegierige, für Nachdenkliche und Sparfüchse. Wie wir es besser machen und besser leben, das wollen wir mit euch rausfinden. Ich bin Melita Wahlam.
Und ich bin Florian Kienast. Bei uns bei Besser Leben gibt's die Antworten. Euer Umweltschutz-Podcast für den Alltag.
Und in der neuen Staffel geht's auch um ein wohliges Wohnklima durch Pflanzen an der Hausfassade. Und die Frage, ob ich als Mieter das überhaupt darf.
Und vieles aus dem Alltag und Küche. Wann ist Käse vegetarisch?
Wie gut sind Backformen aus Silikon?
Wir hören uns im Besser Leben-Podcast. Jede Woche neu.
Besser Leben. Die neue Staffel startet am 14. April in der ARD Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt. Jetzt abonnieren!